Und sie kommen wieder über die linke Seite, sind schon wieder im Strafraum vor Andreas Köpke. Schuka ist es, der schießt und dann ist das 3:0 da. 3:0 für Kroatien. Und nun ist das Ganze natürlich für die deutsche Fußballnationalmannschaft eine Demütigung.
Wir sind brutal bestraft worden, von wem auch immer. Ich bin nicht immer der Buhmann oder der Müllhaufen der deutschen Nation.
Berti Vogts nach der bitteren Niederlage gegen Kroatien. Deutschland war schon im Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft 98 in Frankreich ausgeschieden. Der medienscheue Bundestrainer reagierte empfindlich auf die heftige Kritik von außen und trat zurück.
Jeder sah es. Der Deutsche Fußballbund, immerhin dreifacher Weltmeister, zählte nicht mehr zu den Großen der Welt. Trotzdem verteidigte der frühere Kapitän Jürgen Klinsmann die Fähigkeiten der eigenen Mannschaft.
Wir sind keine Brasilianer und Deutschland wird nie wie Brasilien spielen. Aber wir haben unsere Qualitäten und wir müssen unsere Qualitäten glauben. Und wenn wir den Rhythmus hochsetzen, wenn wir Tempo spielen und wenn wir über die Außen kommen, dann ist es auch ein schöner Fußball.
Auf schönen Fußball konnten die Deutschen in der jüngsten Vergangenheit verzichten. Er war erfolgreich. Gary Lineker, ein früherer englischer Nationalspieler, definiert es einmal so: Fußball ist, wenn 22 Männer mit einem Ball spielen und Deutschland gewinnt.
Vor über 100 Jahren spielten auch 22 Männer mit einem Ball. Nur Deutschland verlor. Und wie? Niederschmetternd die Resultate gerade gegen das Mutterland des Fußballs, gegen England. 2:13, 1:10 und 0:7. Trotz dieser Blamagen war das Interesse so groß, dass sich engagierte Vereinsvertreter zur Gründung eines Dachverbandes entschieden.
Sie wussten, was sich gehört. Insgesamt 36 Delegierte waren heute vor 100 Jahren, am 28. Januar 1900, im Leipziger Mariengarten zum ersten allgemeinen deutschen Fußballtag gekommen und sie dankten der Obrigkeit.
Wir wollen unseren Dank zollen, dem wir den mächtigen Aufschwung unseres deutschen Sportes in erster Linie zu verdanken haben. Seine Majestät lebe hoch.
Ob Kaiser Wilhelm II. Das Lob jemals erhalten hat, ist ungewiss. Fest steht, dass wenige Stunden danach der Deutsche Fußballbund, kurz DFB, gegründet wurde. Das Gros der Mitglieder bildeten damals Menschen der bürgerlichen Mittelschicht. Arbeiter und Handwerker waren nur selten anzutreffen.
Das erste offizielle Länderspiel gab es erst 8 Jahre später, in Basel gegen die Schweiz. Interessiert hat das wenige. Während in England Fußballspieler auf großes Interesse stießen, nahm in der deutschen Presse kaum jemand von dem Ereignis Notiz. Nur knapp berichtete der Berliner Lokalanzeiger unter der Rubrik Sport und Jagd.
Im internationalen Fußballmatch Schweiz gegen Deutschland, das am gestrigen Sonntag in Basel zum Austrag kam, siegte die Schweizer Mannschaft mit 5:3.
Noch war Fußball in Deutschland ein Stiefkind, was sich aber schnell ändern sollte. Der Sport wurde bald populär. 1933 meldete der DFB stolz, dass die erste Million an Mitgliedern überschritten war.
Die Machtübernahme Adolf Hitlers hatte auch auf die Entwicklung des DFB Einfluss. Unter dem Dach des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen war Parteipolitik zwar offiziell untersagt, doch die Nähe zwischen nazifreundlichen Sportfunktionären und Herrschenden war unübersehbar. Schon im Sommer 1933 wurde eine neue Grußregel eingeführt. Die DFB-Bekanntmachung Nummer 18 schrieb vor:
Zu Beginn jedes Spieles begeben sich beide Mannschaften in guter Ordnung nach der Mitte des Spielfeldes. Sie stellen sich parallel der Längsseiten rechts und links vom Schiedsrichter auf und grüßen schweigend mit dem deutschen Gruß.
Weil sie den Hitlergruß verweigerten, wurden Spieler wie Walter Pahl vom VfB Dobberzin aus dem DFB verbannt. Vereine der sozialistischen oder kommunistischen Sportbewegung erhielten keine Mitgliedschaft. 40.000 jüdische Fußballer wurden ausgeschlossen.
Sportlich war Deutschland dagegen im Aufwind. Reichstrainer Otto Nerz, der erste Fußballlehrer des DFB überhaupt, gewann mit seiner Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 1934 in Italien den 3. Platz.
Für lange Zeit war es das letzte Mal, dass der DFB für positives Aufsehen sorgte. Er passte sich, wie der Großteil der deutschen Bevölkerung, den neuen Gegebenheiten und den neuen Machthabern an. Die Nazis lösten den DFB 1940 auf. Erst lange nach Ende des Zweiten Weltkriegs, 1950, wurde der Verband in Stuttgart wiedergegründet.
Der Neubeginn, mühsam nicht nur der Wiederaufbau des Landes, sondern auch die Neuorganisation des Sports. Immerhin wurde der DFB für seine Arbeit belohnt und vom Weltfußballverband FIFA aufgenommen. Erst dieser Schritt ermöglichte die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in der Schweiz. Dort gelang den deutschen Fußballern 1954, womit niemand gerechnet hatte, das Wunder von Bern.
Ein sportliches Meisterwerk, denn für alle überraschend gewann Sepp Herbergers Elf gegen den hohen Favoriten Ungarn den Titel. Dabei lagen die Deutschen bereits nach 8 Minuten 0:2 zurück. Doch dann setzte sich Herbergers simple, aber wirkungsvolle Philosophie von den 11 Freunden durch.
Der Max Morlock, einer der tüchtigsten, der bei solchen Gelegenheiten überhaupt so für Auftrieb und für Stimmung sorgte, der hat durch sein Verhalten, durch seinen Einsatz die anderen begeistert und mitgerissen und hat auch noch das Anschlusstor geschossen. Und dann waren wir oben auf. Dann kamen Dinge, die großartig geklappt haben, das Eingespieltsein von Eckbällen, der Auswertung von Eckbällen. Fritz Walter konnte sie einen nach dem anderen bei einen Punkt treten. Und so kamen wir beim ersten Eckball auch schon zum 2:2. Und dann war unsere Mannschaft in der Pause. Und dann war unsere Mannschaft fast nicht mehr zu halten für die letzten 45 Minuten.
So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Tor!
Herbert Zimmermann mit seiner berühmten Reportage aus dem Berner Wankdorf-Stadion. Nur wenige Meter von ihm entfernt saß der DDR-Journalist Wolfgang Hempel. Seine Sympathie galt zunächst den Ungarn.
Cipur dringt an den deutschen Strafraum. Herausgespielt zu Dutt. Dutt noch einmal rein zu Cipur. Das Cipur-Weichschuss. Gehalten. Gehalten von Turek. Das Schlusspfiff. Schlusspfiff. Schlusspfiff in Berner Wankdorf. Das Unvorstellbare ist passiert. Die westdeutsche Nationalmannschaft wird Fußballweltmeister 1954. Die ganze Fußballwelt steht auf dem Kopf.
Ja, Sie können sich vorstellen, was in unserer Kabine für ein Jubel herrscht. Und wir sind alle restlos glücklich, dass wir das Unwahrscheinliche möglich gemacht haben. Wir können es selbst noch nicht glauben.
Fritz Walter, damals nicht nur Dreh- und Angelpunkt des Spiels, sondern auch verlängerter Arm des Chefs, wie er Sepp Herberger nannte. 60 Millionen Deutsche hatten den Sieg im Radio verfolgt. Nach den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren sorgte König Fußball für ein neues Selbstbewusstsein.
Die älteren Leute, die sich nie für Fußball interessiert haben, die haben gesagt, wir sind wieder wer.
Die friedlichen Helden von Bern trugen mit dazu bei, dass die Deutschen international wieder Anerkennung fanden. Den Frauen allerdings half das wenig. Die amtliche Mitteilung Nummer 8 des DFB ordnete an:
Der Bundestag des DFB hat sich einstimmig gegen die Einführung des Frauenfußballs ausgesprochen und zusätzlich festgelegt, dass es den DFB-Vereinen nicht gestattet ist, Frauenabteilungen zu bilden und Vereinsplätze für Frauenfußballspiele zur Verfügung zu stellen.
Das Verbot wurde erst 1970 aufgehoben. Mit Reformen tat sich der DFB so manches Mal schwer, auch bei der Gründung der Bundesliga. Sepp Herberger hatte nach dem Titelgewinn von Bern 2 enttäuschende Weltmeisterschaften erlebt. Der Bundestrainer forderte deshalb eine international konkurrenzfähige Elite-Liga, wie sie in England und Italien bereits erfolgreich durchgeführt wurde. Doch der DFB ließ die Vereine weiter in Regionalverbänden kicken und zeigte kein Interesse, die Kräfte im deutschen Fußball zu bündeln. Bis zum 28. Juli 1962. Beim Bundestag des DFB in der Dortmunder Westfalenhalle beschlossen die Delegierten mit 103-26 Stimmen die Gründung der Fußball-Bundesliga. Ein Jahr später war es dann soweit, 16 Mannschaften spielten von nun an die deutsche Meisterschaft aus.
Guten Tag, verehrte Sporthörer. Zum ersten Mal treffen wir uns zu dieser Stunde und auf dieser Welle, um Ihnen vom deutschen Meisterschaftsfußball zu berichten. Heute beginnen die Spiele der Bundesliga und wir sind mit unseren Mikrofonen in Gelsenkirchen beim Spiel.
Die große Wende im deutschen Fußball zahlte sich aus. Zu den 8 Begegnungen am ersten Spieltag kamen 279.000 Zuschauer. Insgesamt 22 Mal landete der Ball im Tor.
Das erste Tor der Bundesliga ist bereits gefallen, meine Damen und Herren. Es wurde in der ersten Minute von Konietzka, dem Dortmunder Halbstürmer, erzielt. Beim Spiel gegen Werder Bremen in Bremen.
Deutscher Meister im ersten Jahr wurde, erwartungsgemäß, der 1. FC Köln. Der Verein war damals der Vorzeigeverein in Deutschland. Mit einer komfortablen Clubanlage und einem Präsidenten mit wirtschaftlichem Geschick. Franz Krämer zu seinem Erfolgsrezept.
Jedenfalls haben wir uns von Anfang an Mühe gegeben, dass unsere Spieler vor allen Dingen einmal eine gesicherte Existenz haben. Und vor allen Dingen, was vielleicht noch viel wesentlicher ist, wir sorgen dafür, dass sie ihr Geld auch richtig anlegen, dass sie später etwas von ihrem Geld haben. Die meisten Spieler haben Bausparverträge, einige Spieler haben schon Grundstücke, einige haben schon Häuser gebaut. Und das werden wir weiter fördern, damit wir eine zufriedene Truppe haben und damit sie später, wenn sie nicht mehr Fußball spielen können, eine Existenz haben.
Diesen Weg ging der erste FC Köln aber auch, um die vom DFB festgesetzten niedrigen Gehälter zu unterwandern, die im Berufsligastatut festgeschrieben waren. Nationalspieler Uwe Seeler hatte es nicht so gut wie seine Kölner Kollegen. Er musste auf eigene Faust nebenher Fußballschuhe verkaufen, weil er beim Hamburger Sportverein maximal 1.200 Mark verdienen durfte.
Die Entwicklung des Fußballs ist nun so weit, dass also praktisch der Fußball auch Beruf geworden ist. Für mich persönlich muss ich aber sagen, dass mein ziviler Beruf ja an erster Stelle steht und dann erst Fußball kommt.
Spieler wie Uwe Seeler hätten als Fußballer wesentlich mehr verdienen können. Viele andere Stars zog es deshalb ins Ausland. Karl-Heinz Schnellinger wechselte zum Beispiel für 1 Million Mark nach Italien zum AS Rom. Der DFB hatte den Fehler gemacht, die Spielergehälter festzuschreiben. Kontrollieren ließen sie sich aber nicht.
Um sein Gesicht zu wahren, griff sich der DFB 1965 Hertha BSC heraus, der sich bei schwarzen Zahlungen hatte erwischen lassen. Die Berliner hatten das große Geld mit dem populär gewordenen Fußballgeschäft machen wollen und wurden bitter dafür bestraft. Weil sie verbotene Handgelder und überhöhte Gehälter zahlten, wurden sie vom Sportgericht des DFB strafversetzt in die Regionalliga.
Wegen Wettbewerbsverzerrung forderten die Absteiger Karlsruhe und Schalke den Klassenerhalt. Der DFB gab nach und erhöhte die Anzahl der Bundesliga-Clubs auf 18.
Die Einführung der Bundesliga machte sich bezahlt. Die Deutschen spielten international eine gute Rolle. Nur ein bisschen Glück fehlte bei den Weltmeisterschaften. Bundestrainer Helmut Schön erreichte mit Franz Beckenbauer und Uwe Seeler 1966 das Finale in England und verlor in einem dramatischen Spiel erst in der Verlängerung mit 2:4. Das Tor von Wembley ging in die Fußballgeschichte ein.
Da kommt eine Flanke rein, die Engländer haben eine Schusschance und kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch, der Ball prallt von der Querlatte ab. Das war wieder Glück. Hörst hatte geschossen und der Ball schien im Netz. Höttges hat seinen Fehler. Nein, der Linienrichter gibt Tor. Der Linienrichter gibt Tor, er hat den Ball im Netz.
4 Jahre später unterlag in Mexiko die Nationalelf, Italien 3:4 im Halbfinale. Ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Viele bezeichneten es als Jahrhundertspiel. Deutschland wurde am Ende noch Dritter. Während das Ansehen der DFB-Nationalelf international seinen Höhepunkt erreichte, erlebte die Bundesliga im Sommer 1971 den größten Skandal ihrer Geschichte.
Einen Tag nach Saisonende und der zweiten Mönchengladbacher Meisterschaft in Folge präsentierte Horst Gregorio Canellas, Präsident von Kickers Offenbach, der Öffentlichkeit bis dahin geheime Tondokumente.
Aber sagen Sie mal, mir kann doch eins jetzt passieren. Wenn ich am Freitag jemanden schicke mit einer Summe, die wird doch über 120 liegen und die Bielefelder haben nochmal 50 drauf, da bin ich doch dummeln.
Canellas dokumentierte, dass Fußballer bestochen und Spiele verkauft worden waren. Weil Schalke absichtlich gegen Bielefeld unterlag, stiegen die Offenbacher Kickers ab. Canellas lüftete das Geheimnis, obwohl er selber betroffen war und mit einer Strafe rechnen musste. Die Glaubwürdigkeit des Fußballs war in seinen Grundfesten erschüttert. Für DFB-Chefankläger Hans Kindermann begann die Arbeit.
Sicher ist, dass wir in den Ermittlungen bleiben werden. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass es in absehbarer Zeit da noch einige Überraschungen geben wird.
Kindermann behielt recht. Die schlimmsten Erwartungen wurden sogar übertroffen. In 7-jähriger Kleinarbeit entschlüsselte er die kriminellen Verstrickungen.
Fast 1 Million Mark Bestechungsgelder wechselten die Besitzer. 53 Spieler waren in den Skandal verwickelt. Dazu noch 2 Trainer, 6 Funktionäre sowie die Mannschaft von Hertha BSC. Am schlimmsten erwischte es jedoch den FC Schalke 04. Im Meineidsverfahren gegen Rolf Rüssmann und Co. verlas Professor August Kirsch die Anklage vom DFB-Sportgericht.
Erstens, den genannten Spielern wird die Lizenz entzogen. Zweitens, es wird gegen sie eine Sperre von je 2 Jahren verhängt. Drittens, ihnen wird die Zahlung eines Betrages von je 2.300 D-Mark auferlegt, die der DFB einem sportfördernden Zweck zuzuführen hat.
Auf Schalke brach eine Welt zusammen. Das traurige Schicksal von Reinhard Libuda kennzeichnet am stärksten die Folgen des Betrugs. Stan, wie der 26-fache Nationalspieler genannt wurde, gehörte zu den besten deutschen Torjägern, bis der Skandal sein Leben zerstörte.
Ich werde da immer noch nicht mit richtig fertig, weil ich noch länger gespielt hätte. Aber ist den 10 ja vorbei, oder? Das hat kann man nicht zurückdrehen.
Libudas Lotto-Toto-Laden machte Pleite, seine Ehe ging kaputt und schließlich starb er nach einem Schlaganfall und an Krebs 52-jährig.
1974 hatte es der Deutsche Fußballbund geschafft, die Weltmeisterschaft ins eigene Land zu holen. Dank Cheforganisator Hermann Neuberger, der ein Jahr später zum DFB-Präsidenten aufstieg. Der Fußball beherrschte für einen Sommer das gesellschaftliche Leben.
Den Titel hatte man vom amtierenden bundesdeutschen Europameister von vornherein erwartet. Doch zu Beginn lief noch vieles schief. Erst stritten die Spieler mit dem DFB um die Siegprämien, dann brachten sie nur knappe Vorrundensiege gegen Chile und Australien zustande. Das Duell gegen die DDR endete schließlich mit einem Fiasko.
Wirft auf Hammer. Der Auswechselspieler von Vorwärts aus Berlin hat die Mittellinie überdribbelt. Sieht sich jetzt Beckenbauer gegenüber, zieht es vor, steil zu spielen auf Sparwasser. Schöne Aktion, Schussmöglichkeit und Tor!
Der Erfolg über die Bundesrepublik und das Erreichen der Runde der letzten acht war für die DDR-Auswahl von Trainer Georg Buschner ein außerordentliches Ereignis. Zumal es auch die allererste WM-Teilnahme des Landes war. Aus Sicht der westdeutschen Fußballfans war das Turnier bis dahin eine einzige Enttäuschung. Dem 0:1 gegen die DDR folgte die Nacht von Malente. Im Trainingslager traf sich die Mannschaft zur Krisensitzung. Kapitän Franz Beckenbauer übernahm und sprach ein Machtwort.
Das Ziel, das wir vorhatten, Weltmeister zu werden, das könnten wir vergessen und war an und für sich nur damit zu erreichen, dass einige Spieler ausgewechselt wurden, ausgetauscht wurden. Und das war dann allerdings der Punkt, wo dann die anderen, die sogenannten Stammspieler auch gesehen haben, hoppla, jetzt, wir müssen auch Leistung bringen, sonst sind wir vielleicht die Nächsten.
Bundestrainer Helmut Schön lenkte ein und stellte das Team um. Wie richtig diese Maßnahme war, zeigte sich gegen Jugoslawien und Schweden, gegen die es klare Siege gab. Auch Polen wurde im Halbfinale besiegt. Der Gegner im Finale in München waren die Niederlande.
Kopfballrückgabe von Bonhoff zurück zu Torhüter Meier. Bonhoff, ein international noch relativ wenig erfahrener Spieler in ausgezeichneter Verfassung. Auch Grabowski gefällt mir heute, sieht jetzt, dass Bonhoff steil geht und prompt ist der Ball bei Bonhoff gelandet im 16-Meter-Raum, spitzer Winkel zum Tor, da kommt der Ball auf Möller, der dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller!
Der erfolgreichste Stürmer, den Deutschland je hatte, schoss den 2:1 Endstand und besorgte dem DFB den zweiten WM-Titel. Fast auf den Tag genau 20 Jahre nach den Helden von Bern. Entscheidenden Anteil daran hatte Franz Beckenbauer. Erfolgreich war der Münchner nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Unter seiner Regie holte die Nationalelf 1990 zum dritten Mal den Weltpokal. Diesmal in Rom gegen Argentinien.
Ja! Für Deutschland 1:0! Fußballweltmeister 1990.
Ich selbst hatte das Glück, 1974 als Spieler Weltmeister zu sein. 1990 als Trainer und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn es mir gelingen könnte, einen Beitrag dazu zu leisten, die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland zu holen.
Die Chancen für den Zuschlag durch den Weltfußballverband scheinen gut zu stehen. Sport und Politik versprechen sich von der Ausrichtung eines solchen Turniers enorme Vorteile. Millioneneinnahmen durch Fernsehrechte, Imagegewinn für das Land und öffentliche Gelder für Modernisierung oder Neubau von Stadien. Der DFB hofft zusätzlich auf viele neue, junge Mitglieder.
Für die Politik des DFB bedeutet es sehr viel, wenn Kinder und Jugendliche sich aufgefordert fühlen, in unsere Vereine zu gehen, weil sie eben nacheifern wollen, dem, was sie in der Bundesliga bei der Nationalmannschaft erleben. Wenn wir dann klug sind und die Kinder bei uns sind, dann haben wir die Möglichkeit, ihnen im Wege des Spiels beizubringen, ein bestimmtes Sozialverhalten.
Hohe Ansprüche, die in manchen Vereinen vielleicht auch erfüllt werden. Offensichtlicher sind dagegen wirtschaftliche Interessen. Kein Wunder, wenn die Bundesliga-Vereine inzwischen jährlich über 1 Milliarde Mark umsetzen. Der größte Sportverband der Welt profitiert dabei nicht nur vom enormen Interesse der Wirtschaft und des Fernsehens. Er gerät auch in Abhängigkeiten, unter denen nicht zuletzt die kleinen Vereine leiden. Herausforderungen und Fragen sind andere als vor 100 Jahren, aber die Arbeit bleibt.